Christine Eichel, Der empfindsame Titan. Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke. Ludwig van Beethoven gilt als unnahbarer Titan der klassischen Musik. Doch was für ein Mensch verbirgt sich hinter diesem Mythos? Beethoven war ein radikaler Freigeist, der nicht davor zurückscheute, seine Emotionen ungefiltert zum Ausdruck zu bringen, selbst wenn er dafür als komischer Kauz und Dickkopf belächelt wurde. Er war Rebell und Freiheitskämpfer, eine empfindsame Künstlerseele und ein verzweifelt Liebender. Diese Blinks widmen sich den verschiedenen Facetten von Beethovens exzentrischer Persönlichkeit. Wir spielen dir einige seiner berühmtesten Werke vor und erklären, wie sich in ihnen sein bewegtes Leben widerspiegelt. So erfährst du, was Beethoven und seine Musik bis heute einzigartig macht. Blink Nummer 1. Um den Zwängen seiner Kindheit zu entkommen, flüchtete Beethoven sich schon früh in musikalische Fantasiewelten. Schon als junger Spund musste der kleine Ludwig täglich bis zur Erschöpfung Klavier üben. Wie fast alle seine Altersgenossen hatte er keine rechte Freude an den Fingerübungen. Wenn ihm die ewigen Wiederholungen zu viel wurden, machten sich seine Hände oft selbstständig und begannen Töne zu spielen, die nicht in den Noten standen. Dann setzte es Ohrfeigen. »Ludwig, üben sollst du, nicht fantasieren«, herrschte sein Vater ihn an. Mit dem alten Johann van Beethoven war nicht zu spaßen. Der oft betrunkene Choleriker wollte aus seinem Sohn um jeden Preis einen Star machen. Wie wenige Jahre zuvor der junge Mozart, sollte auch Ludwig als Wunderkind in europäischen Adelshäusern herumgereicht werden und seiner Familie zu Ruhm und Wohlstand verhelfen. Ausgerechnet Beethovens Liebe zur Improvisation, die der Vater ihm unbedingt hatte austreiben wollen, sollte sich dabei später als Schlüssel seines Erfolgs herausstellen. Mit Mitte 20 verschlug es den jungen Beethoven nach Wien, dem damaligen Zentrum der klassischen Musik. Dank glücklicher Fügung war es ihm gelungen, beim berühmten Joseph Haydn Kompositionsunterricht zu bekommen. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, trat Ludwig bei Abendgesellschaften des Wiener Hochadels auf. Schnell machte er als virtuoser Tastenteufel von sich reden, der arrivierte Größen der Wiener Musikszene gnadenlos an die Wand spielte. Dabei konnte es schon mal passieren, dass die eine oder andere Klavierseite unter seiner überschäumenden Spielwut riss. Etwas sanfter ging es bei seiner berühmten Mondscheinsonate zu. Auch sie atmete den Geist der Improvisation. Aber hören wir doch am besten einfach mal kurz rein. Quasi una fantasia, schrieb Beethoven über den ersten Satz. Das Stück kommt so schwebend und sehnsuchtsvoll daher, dass es wie zufällig improvisiert wirkt und damit auch das Herz des Publikums gewann. Beethovens Musik gewährt seinen Zuhörern intimen Einblick in die Schattenseiten seiner Seele. Aus dem misshandelten und vernachlässigten Kind wurde ein psychisch labiler Erwachsener, der mit Stimmungsschwankungen und Wutausbrüchen kämpfte. Seine Freunde überschüttete er abwechselnd mit Zuneigung und Verachtung. Seine Köchin bewarf er sogar einmal mit faulen Eiern. Aus heutiger Sicht würden wir Beethoven als bipolare Persönlichkeit beschreiben, die ihre widerstreitenden Emotionen mithilfe der Musik verarbeitete, die denn auch von Gegensätzen geprägt ist. Jähe Umschwünge von fröhlich zu traurig, schnell zu langsam und laut zu leise stürzen uns in ein Wechselbad der Gefühle. Indem er aus seinem aufgewühlten Inneren schöpfte, fand Beethoven zu seiner einzigartigen persönlichen Ausdruckskraft. In einer Zeit, in der Komponisten in erster Linie zum Gefallen der höfischen Elite produzierten, war das alles andere als selbstverständlich. Doch Beethoven kämpfte wie ein Löwe, um seine künstlerische Freiheit zu bewahren. Blink Nummer 2. In Beethovens Musik spiegelt sich der Geist der Revolution. Mit seiner rigorosen Dickköpfigkeit machte sich Beethoven oft unbeliebt. Weil er sich als Künstler nicht genügend wertgeschätzt fühlte, schleuderte er seinem wohlhabenden Gönner, Fürst Lichnowsky, zum Beispiel folgende Worte um die Ohren. »Fürsten wird es noch Tausende geben. Beethoven gibt es nur einmal.« Wutentbrannt zertrümmerte er kurz darauf noch Lichnowskys Büste. Sicher war es nicht klug, die Hand zu beißen, die ihn fütterte, doch Beethoven hegte einen ausgeprägten Groll gegen den Adel. Da die kommerzielle Vervielfältigung von Noten und die bürgerliche Musikkultur noch in den Kinderschuhen steckten, waren Künstler auf finanzielle Zuwendungen des Hofes angewiesen. Beethoven hasste diese Abhängigkeit von kunstliebenden Mäzenen, die ihn wie ein Zirkuspferd vorführten. Und weil Diplomatie nie seine Stärke war, machte er auch keinen Hehl aus seiner Verachtung. Selbst als Lichnowskys Mutter auf einer Abendgesellschaft vor ihm auf die Knie ging, weigerte sich Beethoven beharrlich, ihr etwas auf dem Klavier vorzuspielen. Er ertrug es nur schwer, dass Musik bei Hofe lediglich der oberflächlichen Unterhaltung verwöhnter Aristokraten diente. »Für solche Schweine spiele ich nicht«, protestierte er einmal. Beethoven glaubte an die Ideale der Aufklärung und verfolgte die Revolution in Frankreich mit Begeisterung. Er besaß sogar ein Heft mit französischen Kampfliedern. Inspiriert von der Forderung nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, fühlte er sich berufen, die Botschaft durch seine Musik zu verbreiten. Besonders deutlich wird das in Beethovens dritter Sinfonie, der Sinfonia Eroica, die er dem französischen Revolutionsführer Napoleon Bonaparte widmete. Der ursprüngliche Beiname Bonaparte musste jedoch bald weichen. Als sich Napoleon 1804 zum Kaiser krönte, wandte sich Beethoven enttäuscht von seinem einstigen Helden ab. In seinen Augen hatte Napoleon die Werte der Revolution verraten. Und ohnehin war Napoleon Beethovens adligen Geldgebern ein Dorn im Auge. Auch jenseits der politischen Anspielung war die Eroica für Zeitgenossen schwer verdaulich. Mit einer Stunde Aufführungsdauer war sie das bis dato längste Instrumentalwerk der Musikgeschichte. Außerdem war sie dermaßen laut instrumentiert, dass ein Schüler von Beethoven erschüttert bemerkte: »Ich glaube, Himmel und Erde müssen unter einem zittern.« Doch eines war allen klar. Diese Sinfonie war zu monumental, um im Hintergrund einer Abendgesellschaft vor sich hin zu plätschern. In den triumphalen Fanfaren der Eroica erklingt der Kampf des Menschen um Freiheit. Doch der Weg dahin hat seinen Preis. Der tief melancholische Trauermarsch des zweiten Satzes erinnert daran, dass selbst Helden mit Verzagen und Verzweiflung ringen. Das kannte Beethoven selbst nur zu gut. Zwar war er als Künstler extrem selbstbewusst, doch zugleich kämpfte er unentwegt um Anerkennung und Liebe. Blink Nummer 3. Beethoven hatte eine Schwäche für unerreichbare Frauen. Obwohl Beethoven in Wien zu einem echten Rockstar geworden war, hatte er nur wenig Glück bei den Frauen. Dennoch war er, wie so viele Künstler, verliebt in die Liebe. Davon zeugen eine Reihe leidenschaftlicher Liebesbriefe, die 1840 in Beethovens Nachlass auftauchten. In glühenden Worten beteuert er darin einer mysteriösen Unbekannten ewige Treue. Seine Fangemeinde stand Kopf. Wer war diese unsterbliche Geliebte, wie Beethoven sie nannte? Vielleicht die Sängerin Elisabeth Röckel? Oder die Bankierstochter Therese Malfatti, deren reiche Mitgift ihn lockte? Vermutlich handelte es sich bei der Frau um die schöne Josephine von Brunswick, eine Tochter aus gutem Hause, nach der sich Beethoven jahrelang verzehrte. Zwar erwiderte sie seine Gefühle, wies ihn aber wegen des Standesunterschieds immer wieder ab. Selbst dann noch, als sie 9 Monate nach einer heimlichen Liebesnacht seine Tochter zur Welt brachte. Wer in der gehobenen Wiener Gesellschaft etwas auf sich hielt, engagierte einen berühmten Musiker für den privaten Musikunterricht. Und so ging Beethoven als Klavierlehrer für hochwohlgeborene Töchter bei der Wiener High Society ein und aus. Allerdings blieb es meist nicht beim Klavierunterricht, denn trotz seiner Abneigung gegen den Adel hatte er die fast zwanghafte Angewohnheit, seinen Schülerinnen den Hof zu machen. Seine Annäherungsversuche endeten jedes Mal in einer Katastrophe. Die alarmierten Eltern setzten den unstandesgemäßen Kavalier vor die Tür und Beethoven war auf einen Schlag die Angebetete und seinen Job los. Doch das tat seiner Schwäche für vergebene Frauen der gesellschaftlichen Oberschicht keinen Abbruch. Ein Fall von Selbstsabotage? Fest steht zumindest, dass Beethoven auch heutzutage kaum als Traumann durchgehen würde. Da war zunächst sein Äußeres. Klein, mit pockennarbigem Gesicht und stechendem Blick. Dazu war er oft ungewaschen und spuckte gern auf den Boden. Auch seine cholerische Art sowie die weithin bekannte Alkoholsucht machten ihn nicht gerade zum idealen Heiratskandidaten. Und doch könnte es einigen Damen gefallen haben, wenn ihnen ein berühmter Komponist als Zeichen seiner Verehrung ein Musikstück widmete. So wird es wohl auch der Frau gegangen sein, für die Beethoven das kurze Klavierstück Für Elise komponierte. Die zarte, schelmische Melodie klingt wie ein musikalischer Flirt und ist auch für Anfänger leicht zu spielen. Welcher Dame es zugedacht war, bleibt unklar. Möglicherweise war Elisabeth Röckel die Erwählte, vielleicht war es auch Therese Malfatti, deren Namen der Verleger wegen Beethovens unleserlicher Handschrift falsch entziffert hat. Beethoven blieb jedenfalls zeitlebens unverheiratet und war auch sonst kein Glückskind. Neben seinem Pech in Liebesangelegenheiten litt er unter einem schlimmen Hörleiden. Ein weiterer Schicksalsschlag, den er in seiner Musik verarbeitete. Blink Nummer 4. Beethoven erhob Musik zum Medium der Gefühle und der Metaphysik. Die Ohren sind für Musiker ihr wichtigstes Sinnesorgan. Wenn das Hörvermögen schwindet, kommt das einer persönlichen Tragödie gleich. So empfand auch Beethoven seine beginnende Taubheit als herben Schicksalsschlag. Sein Gehör wurde schleichend schlechter. Erst betraf es nur die hohen Frequenzen, wie etwa den Gesang der Vögel, den er nicht mehr vernahm. Doch nach und nach fiel es ihm auch zunehmend schwerer, einer Unterhaltung zu folgen. Aber Beethoven wäre nicht Beethoven, wenn er sich kampflos ergeben hätte. »Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht«, schrieb er an einen Freund. Zu Beginn von Beethovens 5. Sinfonie klopft besagtes Schicksal unerbittlich an die Tür. Das berühmte Eingangsmotiv klingt fast so, als würde der Komponist trotzig rufen: Auf in den Kampf. Hören wir einfach kurz rein. Kein Wunder also, dass die 5. Sinfonie als Schicksalssinfonie in die Geschichte einging. Sie ist Beethovens persönliche Kampfansage an seine Krankheit und überhaupt gegen alles Unrecht auf der Welt. Und trotzdem gilt die 5. als rätselhaft und schwer interpretierbar. Zu viele musikalische Impulse stürzen hier aufeinander ein, als dass man einen roten Faden ausmachen könnte. Diese Musik illustriert nicht und ordnet sich keinem Konzept unter. Der Klang selbst ist der alleinige Inhalt. Später sollte man bei diesem ästhetischen Konzept von absoluter Musik sprechen. Die damals aufstrebenden Romantiker waren begeistert. Für sie war Beethovens Musik der ehrliche Ausdruck entfesselter menschlicher Leidenschaften, befreit von der Kontrolle der Vernunft. Instrumentalmusik war für die Romantiker die Königin der Künste, weil sie als universale Sprache aus den tiefsten Tiefen der menschlichen Seele zu sprechen schien und so das Unsagbare sagbar machte. Damit knüpften die Romantiker an die Ideen des Philosophen Arthur Schopenhauers an. Auch er gestand Beethovens Musik eine besondere Rolle innerhalb der Künste zu. Während die übrigen künstlerischen Disziplinen die Welt lediglich abbilden würden, sei Musik unmittelbarer Ausdruck des Göttlichen. Beethovens Musik war in Schopenhauers Augen klanggewordene Schöpferkraft, die das Geheimnis des Daseins in Töne übersetzte. Ohne dass er es geplant hatte, wurde Beethoven so zum Begründer eines völlig neuen künstlerischen Anspruchs, der Musik vom bloßen Handwerk zum spirituellen Erlebnis erhob. Aber auch in anderen Bereichen war er ein wahrer Pionier. Blink Nummer 5. Als freiberuflicher Künstler litt Beethoven oft unter Geldnot. Selbst eine Ikone wie Ludwig van Beethoven musste sich mit Alltagsproblemen wie Geldsorgen herumschlagen. Als er einmal seine Miete nicht zahlen konnte, gab er seinem Vermieter anstelle des fälligen Betrags daher einfach die Noten eines neuen Klavierstücks, die dieser verkaufen sollte. Als junger Mann hatte Beethoven seinen Unterhalt mit Konzerten und Auftragskompositionen für betuchte Gönner der Wiener Oberschicht bestritten. Allerdings fiel es ihm schwer, Deadlines einzuhalten, sodass er seinen Auftraggebern die bestellten Noten oft erst viel zu spät oder gar nicht lieferte. Das ständige Stiefellecken und Antichambrieren bei potenziellen Wohltätern widerstrebte ihm schließlich so sehr, dass er sich für einen anderen Weg entschied. Dabei kam ihm ein neuer bürgerlicher Trend zugute. Hausmusik war nun in Mode und als Folge stieg die Nachfrage nach Noten. Also baute Beethoven eifrig Geschäftsbeziehungen zu Musikverlagen auf. Diese verkauften die Werke des berühmten Komponisten nur allzu gern an die breite Masse. Es war ein lohnenswerter, aber mühseliger Prozess. Geistiges Eigentum war damals noch nicht geschützt und so passierte es häufig, dass Beethoven durch Raubkopien Geld verlor. Er reagierte mit einer Sparsamkeit, die schon an Geiz grenzte. Das ging angeblich so weit, dass er Gästen ungerührt wässrige Suppe und ranzige Butter vorsetzte. Und als er eine Magd verdächtigte, von seiner Salami genascht zu haben, setzte er sie kurz entschlossen vor die Tür. Die Begleitrisiken einer Solo-Selbstständigkeit im 19. Jahrhundert nahm er trotzdem mit Humor. Alle meine Noten bringen mich nicht aus meinen Nöten und ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten, soll er dazu gesagt haben. Auch Beethovens Sekretär Anton Schindler blieb die legendäre Knausrigkeit seines Chefs nicht verborgen. Und so taufte er eines von dessen anspruchsvollsten Klavierstücken nachträglich »Die Wut über den verlorenen Groschen«. Das rasante Tempo der hämmernden Sechzehntel und die waghalsigen Sprünge lassen das Stück geradezu komisch erscheinen, sodass es sich durchaus als Untermalung für eine rasante Verfolgungsjagd in einem Zeichentrickfilm eignen würde. Dieser Mut, mit dem Beethoven nicht nur musikalische, sondern auch gesellschaftliche Konventionen herausforderte, hätte vielleicht schon ausgereicht, um ihn zur Kultfigur zu machen. Doch wahre Unsterblichkeit erlangte er vor allem durch seine letzte Sinfonie. Blink Nummer 6. In der 9. Sinfonie beschwor Beethoven eine humanistische Utopie und setzte sich damit ein Denkmal. Als die 9. Sinfonie am 7. Mai 1824 im Wiener Theater am Kärntner Tor uraufgeführt wurde, lagen Beethovens Nerven blank. Seine letzten Kompositionen hatten nur wenig Erfolg gehabt. Neider wie Freunde munkelten, der Stern seines Genies sei verloschen. Beethoven war inzwischen fast vollständig ertaubt. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, die Uraufführung selbst zu dirigieren. Und wirklich, kaum dass die letzten Töne verklungen waren, brandete ein donnernder Beifallssturm auf. Mit einem so glanzvollen Comeback hatte selbst Beethoven nicht gerechnet. Was macht die 9. Sinfonie bis heute zu einem der beliebtesten Werke der klassischen Musik? Eine große Rolle spielt zweifellos der fulminante Schlusschor, der den Zuhörern den Atem verschlägt. Es war das erste Mal in der Geschichte der Sinfonie, dass ein Komponist dem Orchesterklang einen gemischten Chor hinzufügte. Was für ein dramatischer Höhepunkt, wenn am Ende des letzten Satzes in geeinter Stimmgewalt Friedrich Schillers Ode an die Freude erklingt. Oh, Die Französische Revolution lag noch nicht lange zurück, und das Wiener Publikum war von dieser jubelnden Vision paradiesischer Brüderlichkeit tief ergriffen. Doch auch heute ist die Hoffnung auf ein friedliches Miteinander noch aktuell. Warum sonst hätte die Europäische Union Beethovens Vertonung der Ode an die Freude zu ihrer offiziellen Hymne gemacht? Auch Leonard Bernstein dirigierte sie 1989, um die deutsche Wiedervereinigung zu feiern. Dabei ersetzte er das Wort Freude durch das Wort Freiheit. Die 9. Sinfonie ist Beethovens spirituelles Vermächtnis an die Nachwelt. Der Mensch soll nicht arm und klein vor einem strafenden Gott stehen, sondern sich froh und frei mit der Schöpfung vereinen. Viele Kommentatoren überschreiben Beethovens musikalische Sprache mit dem Motto Per aspera ad astra, durch das Dunkle zu den Sternen. Für die Ode an die Freude trifft diese Beschreibung besonders zu. Blink Nummer 7. Seine Radikalität und Ausdrucksstärke haben Ludwig van Beethoven unsterblich gemacht. Auch fast 200 Jahre nach seinem Tod ist es schwer, jemanden zu finden, dem der Name Beethoven unbekannt ist. Selbst wer nicht Für Elise als Klingelton auf dem Handy eingestellt hat, kann in den meisten Fällen zumindest die Ode an die Freude mitpfeifen. Beethovens anhaltender Ruhm hat viel damit zu tun, wie radikal er sein künstlerisches Programm verfolgte. Als er zu Beginn seiner Karriere nach Wien kam, klang die Mehrheit der Kompositionen graziös und verspielt. Kompositorische Regeln legten genau fest, wie eine Melodie aufzubauen war und in welchem Verhältnis langsame und schnelle, laute und leise Passagen zueinander stehen mussten. Doch der Neuling aus Bonn pfiff auf solche Konventionen. Seine Musik war gewaltig, nicht gefällig. Anstatt nach Harmonie zu streben, regierten Chaos und Leidenschaft seine Klänge. Beethoven polarisiert bis heute. Seine Kritiker entsetzt das Regellose, seine Anhänger sind entzückt von seinem Wagemut. Nach seinem Tod avancierte Beethoven zum Inbegriff unsterblicher Genialität. Richard Wagner verkündete später: Ich glaube an Gott und an Beethoven. Johannes Brahms wiederum schüchterte das Erbe des großen Meisters so ein, dass er sich jahrelang nicht traute, seine eigene Sinfonie zu schreiben. Zu sehr fürchtete er den Vergleich. Jenseits der Musikwelt diente die Suggestivkraft Beethovens vielfach als Projektionsfläche für politische Fantasien. So erklang die 9. Sinfonie 1949 zur Staatsgründung der DDR, denn schon die frühe Arbeiterbewegung hatte in Beethoven einen Vorreiter im Kampf gegen die Unterdrückung erkannt. Die Nazis vereinnahmten ihn ihrerseits als Nationalhelden und stilisierten ihn zum Beweis deutscher Überlegenheit. Bis heute erfreut sich Beethovens Musik ungebrochener Beliebtheit. Praktisch jeder hat schon einmal das Ta-ta-ta-ta aus seiner 5. Sinfonie gehört. Auch Hollywood bedient sich gerne aus Beethovens Nachlass. In fast 1200 Filmen, von Star Trek bis Mission Impossible, erklingt seine Musik. Nicht umsonst gilt Beethoven auch 200 Jahre nach seinem Tod als Titan der klassischen Musik. Mit seiner gefühlvollen und zugleich kämpferischen Musik hatte er sich nichts Geringeres vorgenommen, als die Menschheit aus der Dunkelheit zu befreien und zu den Sternen zu führen. Er brachte Klavierseiten zum Bersten, schrieb innige Liebesbriefe, bewarf seine Köchin mit Eiern und schrieb Sinfonien für die Ewigkeit. Ludwig van Beethoven war ein Mensch voller Widersprüche. Als Künstler war er radikal und schlug immer neue Wege ein. Bescheidenheit war nicht sein Ding. Stattdessen fühlte er sich berufen, mit seiner Musik die Menschheit zu befreien und zu heilen. Bis heute prägt er unser Musikverständnis. So erhob er als einer der ersten den Anspruch, dass Musik die Sprache der Gefühle sei. Diese Auffassung gilt bis heute. Das waren die Blinks zu Der empfindsame Titan von Christine Eichel. Vielen Dank fürs Zuhören.